User in your channel started recording.
Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 162. Heute mit dabei der Imanu.
Guten Abend.
Der Robert.
Huhu.
Und ich bin der Eugen. Und wie immer starten wir ja, mit dem Rückblick. Dies wird der letzte Podcast sein in diesem Jahr.
Vorletzte.
Ja, es gibt nämlich gleich noch einen Jahresrückblick. Die laden wir dann zeitgleich hoch. Das wird dann die Ausgabe 163 sein. Da gibt es dann die ganzen Awards. Also wir haben das jetzt einfach mal getrennt. Gut, in dieser Folge geht es allerdings noch um das Geschehen der vergangenen Wochen. Und da fangen wir einfach mal mit der Card in Kalifornien an. Und da kämpfte Bernard Hopkins gegen Joe Smith Jr. Und den Kampf hast du gesehen, Robert. Erzähl uns doch mal was dazu.
Genau, Bernard Hopkins hat ja schon im Vorhinein angekündigt, dass dies nun sein letzter Kampf sein soll. Ich meine, der Mann kämpft seit 1988 aktiv, ist über 50 Jahre alt. Da kann man schon mal an aufhören denken. Aber er hat sich dafür dann doch den falschen Gegner ausgesucht, denn Joe Smith war jetzt vielen nicht so der große Bekannte, hatte jetzt bis auf von Fahrer auch nicht so die großen Gegner in seinem Rekord drin. Aber was der Kerl da gezeigt hat in dem Kampf gegen Hopkins, der jetzt, auch wenn er 51 ist, trotzdem keine schlechte Figur gemacht hat, das war schon beeindruckend. Also Hopkins konnte man in diesem Kampf, der nicht über die volle Distanz ging, wenn du es gut meinst, ein, zwei Runden geben, aber sonst hat Joe Smith die Runden wirklich klar gewonnen, als es dann in die achte Runde ging und man merkte wirklich so Hopkins, boah, jetzt geht's hier gleich, wie kommt er in Schwierigkeiten? Da hat Smith ihm einen Schlaghagel verpasst, dass er wirklich sprichwörtlich aus dem Ring geflogen ist. So ein Bild habe ich selten gesehen. Das sah sogar noch besser aus wie der Kampf von Briggs gegen
Gliakovic.
Genau, Gliakovic, ich kam jetzt gerade nicht auf den Namen, danke. Das sah sogar noch besser aus. Und was sich dann danach abspielte, muss ich sagen, fand ich jetzt. Einerseits kann ich es natürlich verstehen, man versucht natürlich immer irgendwie den Ball noch am Roll offen zu halten oder sich ein Hintertürchen offen zu halten, aber was danach folgte, war für mich äußerst unsportlich, wie selbst bei der Pressekonferenz, wie Hopkins beinhart behauptet hatte, er wäre von Smith Jr. aus dem Ring geschubst worden. Und wenn man die Zeitlupenaufnahme sieht, selbst da sah es nicht mal nach Schubsen aus, das waren glasklare Schläge und Hopkins ist durch die Wucht der Schläge, also Smith hat wirklich teilweise echt mit gut Karacho zugeschlagen, aus dem Ring geflogen. Ja, und da er sich mehr als 20 Sekunden, ich glaube gefühlt 2 Minuten außerhalb des Rings befand, K.O. Sieg Smith Jr., Hopkins Karriere zu Ende, da lässt sich nichts dran rütteln, das war eine glasklare Entscheidung. Es wäre für mich fast sogar ein Upset des Jahres. Oder mit das Upset des Jahres, kann man sagen. Weil für viele hätten noch Hopkins irgendwie einen Punktsieg durch seine, sag mal so, teils doch recht dreckige Art zugetraut, aber Smith Jr. hätte das Ding auch locker nach Punkten gewinnen können, hätte Hopkins nicht einfach aus dem Ring rausgehauen. Wie siehst du das denn, Imanu? Hättest du jetzt mit diesem Ausgang so denn gerechnet?
Eigentlich nicht grundsätzlich, weil ich den Boxer Smith Jr. auch gar nicht so wirklich kannte. Also nur aus dem Fontvara-Kampf, okay.
Das ist für mich wie die meisten. Auf einmal kam der so ins Rampenlicht.
Genau, der wurde durch einen Kampf im Endeffekt erst bekannt. Vorher kannte man den überhaupt gar nicht. Also für Fontvara eigentlich so eine, ja, ich weiß nicht, eine freiwillige Verteidigung. Und ja, für mich das Upset des Jahres auch gleichzeitig. Gut, da kommen wir jetzt nachher zu. Vielleicht sollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber.
Spoiler.
Genau, ist jetzt leider passiert. Ja, also für mich, wie gesagt, total überraschend will ich jetzt auch nicht sagen, weil ich sag mal so, Hopkins war zum damaligen Zeitpunkt im letzten Kampf, ich glaube, das ist jetzt schon 2 Jahre her gewesen, vor dem Smith-Fight, auch schon nicht mehr so in der besten Performance gegen Kovalev, ziemlich eindeutig verloren, dann wieder 2 Jahre inaktiv gewesen. Das macht einen natürlich dann auch nicht besser, deswegen musste man immer damit rechnen, dass Hopkins mal wirklich vielleicht mal klar verliert, auch gegen Leute, die noch nicht so bekannt sind. Deswegen hat mich das jetzt nicht so unheimlich schockiert, das Ganze. Aber was mich schockiert hat, dass er durch K.O. verloren hat. Weil das hätte ich beim besten Willen nicht gedacht, dass den noch mal einer vorzeitig schlägt. Denn er hat auch die 12 Runden gegen Kovalev damals durchgestanden. Und da war jetzt nicht unbedingt von auszugehen, dass er zumindest von den Nehmerfähigkeiten her einbüßt. Gut, im Endeffekt muss man natürlich auch dazu sagen, es war ein merkwürdiger K.O. Sicherlich, ich gebe dir recht, er wurde durch die Wucht der Schläge von Smith aus dem Ring buxiert, ist rausgefallen. Aber so wirklich K.O. schien er mir jetzt auch nicht. Also er war da unten, glaube bei 7, 8, 9 oder so wieder oben, ist nur nicht mehr in den Ring geklettert und wollte wohl nicht mehr weiter boxen, weil er sich wohl verletzt hat. Weiß ich nicht, ob er sich jetzt wirklich verletzt hat oder nicht.
Ja, du hast schon recht, das ist kein klarer K.O., aber aus dem Reglement wäre es dann natürlich K.O.
Ja, ja, klar, er hat vorzeitig verloren, definitiv. Das ist nicht wegzudiskutieren. Gut, ist ja natürlich kein glasklarer K.O. in meinen Augen, aber er hat vorzeitig verloren, das erste Mal in seiner langen Karriere, und das ist ausgerechnet dann, ja, schon, man muss schon immer noch sagen, Nobody Smith geschafft hat, ist schon auf jeden Fall klar. Zumindest kann man es in die Kategorie Upset des Jahres dann nehmen. Wie gesagt, auch wenn es mich jetzt nicht so unbedingt überrascht hat, weil auch die Wettquoten da vor dem Kampf schon relativ ausgeglichen waren, das muss man auch dazu sagen. Also ein richtiges Upset ist für mich dann halt immer so ein 1-7, 1-8, 1-9 Außenseitersieg, aber in dem Fall trotzdem natürlich eine Überraschung auf jeden Fall. Gerade wie gesagt, dass es vorzeitig ausgegangen ist, hätte wahrscheinlich kaum einer überhaupt getippt. Und von daher, ja, Smith jetzt durch die zwei Siege gegen von Farah und Hopkins plötzlich ein Kandidat für weitere Top-Kämpfe. Und die wird er mit Sicherheit jetzt auch bekommen nach diesen zwei Siegen. Und ja, beide Male als Außenseiter in den Ring gestiegen, als krasser Außenseiter in den Ring gestiegen, sogar im von Farah-Fight. Jetzt gegen Hopkins auch auf jeden Fall Außenseiter. Und beide Male eindeutig dann schlussendlich auch gewonnen. Gut, was man natürlich sagen muss, ist, die Punktkarten, die offiziellen, waren relativ eng. Ich glaube, einer war es für Hopkins und zwei für Smith. War das so oder war es ganz
eng? So ungefähr. Also es war schon echt arg, arg eng. Also Smith hat leicht, ganz, ganz leicht nach den Richterkarten geführt. Aber da er noch ein paar Runden zu boxen waren, wäre das noch ziemlich offen gewesen, wäre das über die Punktzahl gegangen. Aber findest du denn, dass das ein enges Ding war, weil ich fand eigentlich schon, dass Smith klar geführt hat.
Ja, ich hätte es auch höher gehabt. Ich habe jetzt nicht mitgescored, aber so gefühlt hätte ich Hopkins vielleicht bis zum Abbruch vielleicht zwei Runden gegeben, wenn überhaupt.
Ja, so wie ich ungefähr.
Ne, das war schon so den Dreh 6-2 oder sowas, ja. Gut, die Offiziellen hatten es anders. Klar, logisch, Hopkins Legende, dass es da ein bisschen anders gewertet wird. Ist dann irgendwie, ja, ich will nicht sagen verständlich, weil eigentlich muss immer neutral gescored werden, aber es ist halt schon immer so gewesen, dass Hopkins in den meisten Fights so die knappen Runden für sich irgendwie holen konnte durch Stinkermanier, der mal clever gemacht, und in dem Fight, ja, sicher, es waren einige Runden, sicherlich dann auch so ab der fünften konnte Hopkins die ein bisschen enger gestalten, sagen wir mal so, die ersten vier waren klar ein Smith, und so ab der fünften kam Hopkins ein bisschen besser rein, hat ein bisschen besser geboxt, trotzdem war Smith für mich immer eigentlich der bessere Mann, hat viel mehr gemacht, auch viel mehr getroffen, in meinen Augen zumindest. Und von daher ist er auch im Endeffekt hier der verdiente Sieger. Wie es dann ausgegangen wäre nach Punkten, wenn es weitergelaufen wäre, ist natürlich müßig darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall war die Tendenz eher Richtung Hopkins. Er hat es immer ein bisschen enger machen können. Und ich denke, die Tendenz wäre dann auch wohl weiter fortgeschritten, weil Smith auch ziemlich viel Kraft gelassen hat in den Anfangsrunden. Ich denke mal schon, dass das irgendwann Tribut gezollt hätte, noch im letzten Drittel des Kampfes, aber gut, da kann man nur drüber spekulieren. Fakt ist nun mal, er hat jetzt vorzeitig gewonnen. Hopkins, nach dem Ausgang sollte dann schon drüber nachdenken, dann vielleicht auch im Ruhestand zu bleiben. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass er auch nochmal boxt, weil mit so einer Niederlage, ich meine, er hat die ganze Karriere lang im Prinzip nie vorzeitig verloren, und jetzt es ist dann sein letzten Kampf so, dass er halt vorzeitig verliert, und ob er dann so zurücktreten möchte, ist dann die andere Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft bei Roy Jones, dass man dann sich vielleicht auch nochmal ein, zwei, vielleicht doch handverlesenere Gegner dann irgendwie sucht und die dann besiegt, zumindest als, als Gewinner zurücktreten kann.
Und dann WBF-Weltmeister.
Ja, irgendwie so ein Verband, genau, den keiner kennt. Kann ich mir vorstellen, dass das so kommt.
Wer ist eigentlich gerade IBO-Halbschwergewichtsweltmeister? Das ginge doch noch.
Ja, bei den ganzen Abstiegen und Aufstiegen, die Hopkins in der Karriere gemacht hat in den Gewichtsklassen, da ist bestimmt noch irgendwas denkbar. Also wie gesagt, ich gehe tendenziell davon aus, dass man den an meinem Ring sieht, aber dann wahrscheinlich gegen irgendwelche ja, Roy Jones-artigen Gegner, die momentan noch Jones halt boxt. Ja, so viel dazu. Und für Smith gilt halt dann, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr dann ein schöner Payday auf jeden Fall gegen einen weiteren Topkämpfer. Und man sollte ihn auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben, wie gesagt. Also wer zwei klare Außenseiter-Siege schafft, der ist vielleicht auch ein Kandidat dafür, der es möglicherweise vielleicht im dritten Kampf schafft. Wobei er jetzt vielleicht gar nicht mehr so als Außenseiter auch in guten Kämpfen gilt dann.
Ja, es ist schon erstaunlich, ne? Ich meine, Hopkins ist ja gerade gegen einen White Boy in seinem vielleicht letzten Kampf seiner Karriere dann doch verliert und sogar K.O. geht. Ist schon irgendwie, ja, hat was auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ja. Sei mal ehrlich, Smith, der hat sich gut bewegt, der hat gut zugehauen, also technisch schien das auch solide zu sein, die Kondition schien gut, also der hat sich, also ich finde, der hat das gut gemacht. Fragt sich jetzt halt wirklich nur jetzt, wie es aussieht, wenn er dann mal gegen so Leute boxt wie einen, sagen wir mal, einen Jean Pascal oder Nathan Cleverly, wie der sich gegen die macht. Gegen Cleverly könnte ich mir sogar vorstellen, dass der auch gewinnen kann, denn Cleverly hat nicht so die hohe Punch-Power und da könnte er dann natürlich auch zum Zuge kommen.
Ja, auf jeden Fall. Oder gegen Stevenson, also da wäre eine Menge möglich. Also
Stevenson könnte schwierig werden, glaube ich, aber.
Ich glaube ich auch, aber der wird ja auch nicht jünger.
Ja, andererseits, der, stimmt, du hast das recht, Stevenson ist ja auch schon 39.
Und von daher ist
Der hat ja auch einen WBC, ne? Und der stimmt, der hat ja auch irgendeinen untergeordneten WBC-Gürtel. Boah, Stevenson? Gut, Cleverly wäre, glaube ich, die einfache Variante für ihn, aber Stevenson stimmt. So, den letzten Kämpfer hat er mich jetzt auch nicht so super überzeugt. Ja, könnte lecker werden. Wenn es denn käme.
Genau.
Stevenson sucht sich ja auch eher lieber so Gegner, die für ihn machbar sind.
So ist es. Und ja, sonst auf der Undercard gab es auch noch einen sehr interessanten Kampf. Und zwar, ja, die Nummer 1 im Cruisergewicht, muss man ja jetzt sagen. Alexander Usyk kämpfte gegen Tabiso Mshunu. Robert, hat der Usyk dir gefallen?
Was ich in der Zusammenfassung, ich habe jetzt den ganzen Kampf nicht gesehen, deswegen da kann ich mir da keine objektive Meinung zu bilden. Ich habe aber nur diese Zusammenfassung gesehen und Usyk ist einfach ein technisch guter Boxer. Blöde ist, oder was heißt blöde? Das ist das, eigentlich kann man sagen, eher das Schöne momentan am Cruisergewicht. Da sind sehr viele Boxer aktiv, die auf einem ziemlich ähnlichen Level arbeiten, wo jeder jeden schlagen könnte, wobei Usyk, gut, man muss ja auch mal sagen, man ist ja auch immer nur so gut, wie der Gegner das zulässt. Die riesig, riesig große Bandbreite hat Usyk jetzt noch nicht geboxt. Aber was der für die paar Kämpfe, die er gemacht hat, schon alles gerissen hat, ist das schon sehr beeindruckend. Und Mshunu ist ja jetzt auch nicht jemand, wo man sagen würde, das ist Laufkundschaft. Den muss man auch erstmal schlagen. Und das, was ich so in der Zusammenfassung gesehen habe, sah schon ansprechend aus.
Ja, vor allem hat er echt ein krasses Skillset. Also für mich aktuell die Nummer 1 im Cruisergewicht mit sogar einigem Abstand. Ich weiß nicht, Imano, siehst du es nach dem Kampf anders?
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, das so schnell zu bewerten. Er hat, wie gesagt, überhaupt noch nicht die Gegnerschaft gehabt, wo man sagen kann, er ist jetzt die Nummer 1. Natürlich kann man sagen, er hat das Potenzial dazu, Nummer 1 zu werden.
Aber wer kennt denn sonst den Frage?
Darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist halt eben auch so, dass genau die Konkurrenz eben nicht da ist, wo man sagen kann, genau, ich habe hier eine klare Nummer 1. Also ich habe momentan in der Gewichtsklasse allgemein überhaupt keine klare Nummer 1. Ich sehe das alles so in den Top 5, das ist ungefähr alles dasselbe Niveau.
Alles ziemlich ausgeglichen. Krass, ja, oder?
Ich denke schon, wenn man da die ersten 5 so untereinander gegeneinander kämpfen lässt, so, da kann man nie mit Gewissheit sagen, wie geht das schlussendlich aus. Von daher bin ich auch bei Usyk, ich denke, dass der in den nächsten 2 Jahren sich das untermauern kann, ja, diesen Platz 1. Sagen wir mal, wenn er ja, zumindest einen aus den Top 10 oder so Top 7, Top 8 boxt und dann auch schlägt. So, dann bin ich dabei, aber wie gesagt, Glowacki geschlagen, gut, der ist halt bekannt geworden, weil er Hook ausgenockt hat, lag aber nach Punkten zu dem Zeitpunkt hinten. Hook, wenn man ja ein bisschen Insider-Kenntnisse hat, so war überhaupt nicht wirklich trainiert, etc. Gut, da will ich jetzt nicht nochmal komplett drauf eingehen, warum das so zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat Hook da nach Punkten geführt und hätte er Kondition gehabt für die letzten zwei Runden, wäre das auch ein klarer Punktsieg für Hook geworden. Und ja, Glowacki eben da durch einen bisschen glücklichen, sagen wir mal, ja, Zustand dann richtig bekannt geworden. Den hat Usyk dann geschlagen nach Punkten, auch völlig verdient nach Punkten, auch wenn das gar nicht so eindeutig war. Also ich habe das so 115, 113 in dem Bereich gehabt damals, den Kampf gegen Glowacki. Es war auch eng. Und jetzt das Ding halt gegen Mukhunu. Ja, gut, Mukhunu ist eben, man hat schon dreimal vorzeitig verloren davor. Natürlich auch nicht gegen die schlechtesten Leute, aber er konnte den Kampf trotzdem ziemlich, sagen wir mal, ich will nicht sagen eng halten, aber er hat Usyk auf jeden Fall ärgern können in dem Fight und der Kampf hat auch gut gezeigt, dass Usyk auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial hat. Also ich denke, hier hätte man eigentlich mit einem viel früheren Ende rechnen können, rechnen müssen. Ich habe gedacht, so Usyk gewinnt das in den ersten fünf eigentlich durch K.O. und verliert auch keine Runde, aber Mukhunu hat da schon die eine oder andere Runde auch gewinnen können gegen Usyk und Usyk ist an dem Kampf über weite Strecken auch nicht unbedingt sehr souverän aus. Also er war treffbar, er wurde auch sehr oft getroffen. Natürlich muss man aber immer dazu sagen, es ist eben auch erst sein 11. Profikampf gewesen und der Mann hat wahrscheinlich so das größte Potenzial in der Gewichtsklasse, also den größten Skill. Ich denke auch, dass der in den nächsten zwei Jahren, wie gesagt, den Platz 1 sich untermauert mit seinen nächsten Fights, die er macht und da bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich bin jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen zwiegespalten und sage, Stand heute ist er klare Nummer 1, also da hat er eben noch nicht genug gute Leute besiegt, um dass man das so eindeutig sehen kann. Man kann ihn natürlich auf Platz 1 setzen, wenn man will, vom Potenzial, vom Skill her, ja, aber von der Gegnerschaft, die er bisher geboxt hat, ist er vielleicht Top 7, Top 6 und da muss er auf jeden Fall noch einige gute Leute besiegen, dann in den nächsten, sagen wir mal, ein oder zwei Jahren, um da auch dann die klare Nummer 1 zu sein, aber so vom Potenzial, wie gesagt, gehe ich da mit und sage auch, das wird so der kommende ja, Top 1 Mann in der Gewichtsklasse auf jeden Fall und wird schwer zu schlagen sein, ja.
Okay. Ich würde ihn heute schon als klare Nummer 1 sehen, weil was dahinter kommt, Beliu sehe ich chancenlos, Bridis glaube ich auch nicht, dass er gewinnt. Hook, nein. Glowacki hat er geschlagen. Gassiev, Lebedev wäre sicherlich recht interessant. Cunningham glaube ich auch nicht. Und dann Dorticos auch nicht. Und danach sehe ich auch niemanden, der ihn schlagen würde. Aber wir werden sehen, was dann nächstes Jahr kommt bei Alexander Usyk. Es wird auf jeden Fall interessant, weil es ist immer schön anzuschauen und hat, finde ich, für den Cruisergewicht echt ein beeindruckendes Skillset und so die Bewegungsabläufe sehr rund. Er wirkt halt nicht unbedingt so von Bewegungsabläufen wie ein Cruisergewichtler, sondern eher wie ein Mittelgewichtler oder Weltergewichtler. Also es wirkt schon alles sehr, sehr rund bei ihm und da ist schon eine Menge Skill vorhanden. Gut, ja, dann kommen wir mal zum Schwergewicht. Da gab es einen Kampf und zwar Alexander Povetkin kämpfte gegen Johan Duaupas.
Nicht gegen Steven? Was war denn da los?
Was war denn da los, Robert? Ja, kläre uns doch mal auf. Was war da los?
Ja, man möchte ja eigentlich meinen, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man daraus lernt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ticken da in Russland die Uhren ein bisschen anders. Povetkin ist ein zweites Mal des Dopings überführt worden. Ist eigentlich dieses Jahr überhaupt schon mal ein Boxer des Dopings überführt worden? Ich kann mich da irgendwie gar nicht dran erinnern, dass mal irgendwie sowas da berichtet worden ist.
Nein, kaum Dopingfälle. Also es gab natürlich eine Menge Dopingfälle, aber keiner mit großartig Konsequenzen. Ne? Ja, man dopt halt, man wird erwischt, aber man boxt halt trotzdem und boxt halt weiter. Es interessiert halt irgendwie keinen.
Außer Steve Byrne, der ja auch positiv getestet worden ist, aber dann sagt, dass er natürlich gegen den nicht in den Ring steigen wird, weil der ja gedopt ist.
Ja, ich meine, man könnte dies ja wahrscheinlich die ganze. Aber gut, da kommen wir wahrscheinlich auch im Rückblick, Jahresrückblick zu so eine WM der Doper machen, weil da gibt es ja doch noch eine Menge mehr Kandidaten, die da in Frage kämen.
Ja, es ist echt schon übel. Also 2016 war echt ein Kackjahr.
Ja, aber mehr dazu später. Ja, Povetkin, Du auch was, Roberts.
Ja, was willst du großartig zu dem Kampf sagen? Ich meine, du auch, also, man, ich bin morgens aufgewacht und ich habe nur die Nachricht gelesen, Povetkin positiv getestet und habe das nur gelesen. Ich denke, alter Falter, was geht jetzt ab? Und dann kamen ja stündlich quasi neue Nachrichten und irgendwann vormittags hat man schon gelesen, dass die Wern sich in den Flieger gesetzt hat und gesagt hat, gegen den boxe ich nicht. Ja, und dann hat man irgendwann noch gelesen, könnte es sein, dass eventuell Johan Duorpas gegen Povetkin boxt und all drum dran. Und dann auf einmal liest man noch vor dem Kampf, dass Duorpas seit seinem Gewinn gegen Helenius im April konsequent im Training war. Und als man ihn dann im Ring sah, wo er kurzfristig wirklich auf die letzte Minute eingesprungen hat, sah er jetzt nicht wirklich danach aus. Ziemlich out of shape, auch etwas unbeweglich, und Povetkin hatte leichtes Spiel. Ich will deswegen zum Beispiel diesen 6-Runder-K.O. gar nicht überbewerten, weil Duorpas sah einfach überhaupt nicht danach aus, als wäre der seit Monaten im Training gewesen. Ja, glasklarer K.O. von Povetkin, aber man muss halt jetzt wirklich fragen, welchen sportlichen Wert hat die Nummer jetzt? Es sollte ein Eliminator für den WBC-Titel sein, der ist weg. Duorpas sah überhaupt nicht austrainiert, war eigentlich überhaupt, glaube ich, auch nicht eingestellt auf Povetkin in irgendeiner Form. Ist wirklich auf den letzten Drücker eingesprungen. Welchen sportlichen Wert hat das? Das ist so, als würde jetzt irgendwie, weil ich Joshua gegen Klitschko boxen müssen. Klitschko sagt aber ab und boxt dann gegen ja.
Manuel Char.
Ja, oder hier Jakub Saglam. Ja. Der ist zwar auch irgendwie im Training, aber auch nicht auf den eingestellt. Also welchen sportlichen Wert hat das? Wie willst du das bewerten? Ja. Stell ich dir einfach dir mal Eugen die Frage. Wie würdest du da mal diesen Sieg bewerten? Welchen sportlichen Wert hat das? Also ich würde den Wert eigentlich an sich gering einschätzen, weil, ja, welche Konsequenz hat dieser Kampf? Im Endeffekt, ob der jetzt nun stattgefunden hätte oder nicht, würde ich mal behaupten, ist jetzt egal, weil A, liegen da Welten zwischen dem boxerischen Können und B, bringt Povetkin einfach nichts, weil durch den positiven Dopingtest wird er in keinem Ranking jetzt in irgendeiner Form sich vorwärts bewegen oder vielleicht noch auftauchen. Wer weiß, wie die WBC da überhaupt entscheiden wird.
Ja, das ganze Ding ist einfach irgendwie eine Farce. So. Das wäre irgendwie, man stellt sich vor, irgendwie bei Wimbledon würde Roger Federer positiv getestet werden vor dem Finale. Der Gegner würde dann nicht antreten und dann würde, sagen wir mal, Boris Becker mit seiner künstlichen Hüfte da kommen und dann gegen den gedopten Federer spielen. Und dann gewinnt er Wimbledon oder hätte das ihn wert? Also, ich weiß ja nicht. Also, ja, schwierig, ne? Ich meine, wir sind ja nicht naiv. Wir wissen ja, dass Boxen ist ja so die dreckigste Sportart überhaupt und im Sport ist nahezu jeder Spitzensportler einfach randvoll.
Wobei ich glaube, dass im MMA noch mehr Doping im Umlauf ist als jetzt im Boxen.
Ja, ja. Aber ich denke, im Boxen ist es schon extrem schlimm und generell im Sport ist es einfach schlimm. Also wenn man nicht ganz naiv ist, weiß man, wie gesagt, dass nahezu alle Spitzensportler randvoll sind. Und ja, das ist halt die Frage, ne? Sieht man ihn als extrem gedopt an? Geht man davon aus, dass alle voll sind? Ne? Ist halt schwierig. Also ja, keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Stay-Busy-Kampf oder so, ich weiß es nicht. Wenn das Ding wird einfach bei Boxrec vermutlich drin bleiben und so auch in die Annalen eingehen. Weil andere ja, Kämpfe.
In die Annalen eingehen, kannst du wirklich sagen, denn das war echt für den Arsch.
Ja, total. Ich denke, einfach eine Nummer, die dem Boxsport schadet, so, ne? Wenn ein gedopter Kämpfer dann in den Ring steigt. Das ist natürlich so für die Außenwirkung des Sports schon richtig, richtig mies. Und ja, ist auf jeden Fall jedoch schon ein herber Dämpfer so für das Ansehen Povetkins in der Welt.
Weil ja, vor allem, der wird ja auch nicht jünger.
Nee. Also,
und wenn du jetzt so Leute hast wie ein Joshua, Ortiz und sowas, die alle nachrücken, dann wird es für den auch eng.
Ja, klar. Und ja. Ich meine, seine Legacy ist schon beeindruckend irgendwo.
Jetzt, der hat nach Klitschko die beste Liste an Boxern, die er so mit Namen geboxt hat. Also das kann man schon sagen. Der hat die beste Liste nach Klitschko.
Ja klar, hat olympisches Gold und so alles. Das ist schon irgendwie traurig. Ich meine, ich, irgendwie so bei Lucas Brown zum Beispiel, da wissen wir, dass er ist ja auch zweimal positiv getestet worden jetzt. Und da wissen wir im Grunde, dass er dazu gegen jeden etwas besseren Mann in der Spitze verlieren wird. Der sah der gegen Chagaev auch schon nicht gut aus bis zum Abbruch da, nur bis zum K.O. Und da weiß man einfach, ne, da hat man keine Erwartungen so. Aber bei Povetkin hatte man schon noch irgendwie Erwartungen so oder Hoffnung, dass man ihn, oder man würde ihn halt gerne noch in größeren Kämpfen sehen. Und das ist schon irgendwo traurig halt. Ich denke, der Sport hat er auf jeden Fall verloren mit dieser Ansetzung. Ja, kommen wir zu der nächsten Veranstaltung. Da gab es einen Kampf in Kanada. In Quebec kämpfte Arthur Beterbiev gegen Isidro Ranoni Prieto. Ja, im Grunde auch ein Kampf, den man unter die Kategorie Aufbaukampf oder Stay-Busy-Kampf stellen kann. Beterbiev auf jeden Fall auch jemand, den man fast schon in einem Anzug mit den Top-Light-Heavyweights nennen kann. Also einfach, weil er auch vom Skillset, von den Anlagen verheerend beeindruckend ist und jemand halt, den ich auch gerne gegen alle Elite-Light-Heavyweight-Boxer gerne sehen würde und jemand, der halt vom Potenzial schon jemand ist, der halt wirklich die Nummer 1 werden könnte in der Gewichtsklasse. Ob es wird, weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall vom Können her, so wie ich das sehe, nicht so weit entfernt von Kovalev oder Ward. Von daher ist auf jeden Fall ein Mann, auf den man sich 2017 dann auch sehr freuen kann. Und er gewann einfach erwartungsgemäß in der ersten Runde durch TKO. Ich denke, viel mehr muss man dazu nicht sagen, oder?
Nö, du hast es erfasst.
Genau. Von daher, ich freue mich auf BTBF 2017 und hoffe, der wird dann auch die größeren Namen dann kämpfen.
Vielleicht boxt er ja mal gegen Jürgen Brehmer.
Ich glaube nicht, dass dass Jürgen Brehmer das tun sollte. Aber gut, das wäre äußerst ungesund. Und ja, das würde hier uns mal wieder für vor Augen führen, was es hier für ein Paralleluniversum gibt, wenn jetzt einer der deutschen Light-Heavyweights irgendwie Brehmer oder Bösel oder weiß der Geier wer, wenn die gegen, wobei Bösel noch deutlich unter Brehmer für mich einzuordnen ist, aber der kommt ja auch später zu. Auf jeden Fall würde dann das deutsche Paralleluniversum dann auch massiv deklassiert werden bei so einem Duell gegen BTBF und äußerst ungesund wäre es dazu auch. Gut, ja, das war es soweit mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und da gibt es ja in der zweiten Januarwoche doch einen sehr interessanten Kampf, wie ich finde. James DeGill kämpft gegen Badou Jack. Und da geht es um den WBC und IBF Super Middleweight Title. Imano, James DeGill gegen Badou Jack. Wer ist da dein Favorit?
Ja, ich würde schon sagen, dass DeGill hier Favorit ist. Jack, ja, kennt man wahrscheinlich vom Kampf gegen Groves oder vom Kampf gegen Boutet, der sehr, sehr knapp war, der letztgenannte. Aber auch der Groves-Kampf war knapp, den konnte er gewinnen. Und davor hat er gegen Direll auch nach Mehrheitsentscheidung gewinnen können. Also er hat im Endeffekt zwei große Namen schlagen können mit Groves und Direll. Beide sehr, sehr knapp und close, aber er hat sie geschlagen und ja, dann im Kampf gegen Boutet klarer Favorit gewesen und im Endeffekt auch wieder einen knappen Kampf gehabt und ja, Draw ging der aus. Und nun hat er dann den nächsten hochkarätigen Gegner, sagen wir mal, vor den Fäusten mit James DeGill. Und DeGill kommt dann eben aus sehr eindrucksvollen Siegen und keinen knappen Siegen. Er hat Direll nämlich klar geschlagen, er hat Boutet klar geschlagen. Und dementsprechend so in den, ja, man sagt ja immer so, direkte Vergleiche beim Boxen stinken, sollte man nicht machen, aber das zeigt dann schon, finde ich, dass DeGill ja eindrucksvoller eben gewinnen kann und klarer gewinnen kann, als Jack das bisher in seiner Karriere getan hat. gegen die gleichen Leute. Und im direkten Vergleich sehe ich die Giel ja hier auch als schon, ja, als klaren Favoriten, ich sag mal so 75, 25, 80, 20 ungefähr, so in dem Bereich würde ich das sehen. Ja, die Giel ist einfach technisch besser. Finde ich, hat auch die bessere Beinarbeit, schlägt variabler. Aber es wird mit Sicherheit trotzdem kein, sagen wir mal, Kampf, der 120, 108 ausgehen wird. Jack wird auf jeden Fall auch seine Momente in dem Kampf haben, wird sicherlich auch einige Runden gewinnen können, da gehe ich schon von aus. Aber im Endeffekt sehe ich halt keinen Gameplan, den Jack irgendwie entwerfen könnte, um die Geld zu schlagen. Also, was müsste er machen, um zu gewinnen? Wenn ich jetzt da irgendwas sagen würde zu, dann ja, müsste ich erstmal über die Skills von Jack nachdenken. Und wie gesagt, das habe ich getan im Vorfeld dieses Podcasts. Und ich sehe da eben keinen Skill, den Jack hat, um die Giel im Endeffekt gefährlich werden zu können. Also nicht über 12 Runden. Über 12 Runden, das ist der Skill von die Giel einfach, ja, in allen Belangen im Prinzip zu krass für Jack, und deswegen wird die Giel gewinnen. Die Giel natürlich jetzt kein Puncher, deswegen sollte Jack hier schon die Distanz sehen. Also ich gehe vom 12-Runde aus. Ja, UD, die Giel, so im 117-111-Bereich, 116-112.
Ja, ich gehe da ganz klar mit dir, Emanuel. So ähnlich sehe ich das auch. Eventuell vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht ein paar Runden mehr gewinnt, der Jack irgendwie. Vielleicht sogar 115, 113, sowas, aber close, but clear, pro die Giel. Oder siehst du es anders, Robert?
Nö, ich sehe es ziemlich ähnlich, wobei ich habe auch so eine Tendenz dazu, dass die beiden, ich frag mich bitte nicht, weswegen, das ist so eine, ja, so eine Gefühlssache. Ich glaube, das könnte ein ziemliches Gewürge werden. So, dass die Stile sich da irgendwie von den beiden nicht so ganz passen und nicht so gut passen und die sich da teils echt enge Runden liefern und das ein ziemliches Gewürge wird.
Ja.
Aber vielleicht strafen die beiden mich auch lügen.
Hoffen wir es, ne? Also ich meine, beide haben ja schon irgendwo mal enttäuscht und überrascht in ihrer Karriere, und von daher ist sicherlich, ist da für ein bisschen Spannung auf jeden Fall gesorgt.
Ja, und da beides Weltmeister sind, sowas ist immer gut.
Ja. Gut, dann gibt es noch einen weiteren Kampf, den wir kurz besprechen, und zwar wird Eris Lander-Lari gegen Juri Foreman kämpfen. Ein Kampf, der eigentlich sehr, sehr eindeutig ist. Lara, vielleicht die Nummer 1 im Superweltergewicht, vielleicht aber auch nicht. Also die Spitze ist ja sehr, sehr ausgeglichen. Kämpft da gegen Juri Foreman. Ja, der ja schon damals gegen Cotto vorzeitig verloren hat, gegen Volak vorzeitig verloren hat und dann erstmal eine längere Pause gemacht hat und danach im Grunde ja nur Aufbaugegner geboxt hat, und von daher sollte es Lara, wenn er nicht total lethargisch in den Ring kommt und total lustlos ist, eigentlich schon vorzeitig machen. Also ich sehe das nicht, wie Juri Foreman das in seinem ja doch jetzt etwas höheren Alter dann irgendwie gewinnen kann. Also ja, mehr oder weniger Stay-Busy-Kampf für Lara. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Vielleicht auf der Undercard, dass Anthony Derrell gegen Norbert Nemespati kämpft, einen Ungarn, von dem aber jetzt auch keine Wunderdinge zu erwarten sind. Von daher sollte das Anthony Derrell relativ klar machen. Gut, der nächste Podcast, der reguläre, wird dann wahrscheinlich erscheinen halt im Januar. Und da denke ich dann so, ja, so, ich schaue mal ganz kurz in den Kalender, das wird dann wahrscheinlich der 16. oder 17. Januar werden, wo dann im nächsten Jahr der neue Podcast erscheint.
Denkst du denn, dass wir auch schon da was Näheres sagen können zu dem Ergebnis zur Perspe zwischen Arthur Abraham und Robin Krasnicki?
Ja, falls es überhaupt wen interessiert. Also ich bin natürlich total heiß auf diesen Kampf. Ne? Also ich brenne darauf.
Sag mal, spannend ist es in einer Form schon, denn Abraham ist nun mal alt, Krasniqi, naja, ist jetzt auch nicht mehr blutjung, aber immer noch was frischer. Es gibt ja auch irgendwie das Gerücht, dass Sturm gegen Abraham nächstes Jahr boxen könnte. Da ist natürlich dann die Frage, was wird eher gemacht? Nochmal eine Möglichkeit auf den WM-Titel oder das Ding gegen Sturm zu machen? Und beides wird Abraham 2017, denke ich, nicht schaffen.
Och, warum nicht?
Das wären ja drei Kämpfe.
Ja.
Wie soll der das denn bitte hinkriegen?
Weiß man nicht, aber ich meine, das sind ja alles Männer im älteren Alter, das irgendwie geht es schon. Also ich denke, dass es schon möglich ist. Aber wer weiß, ne?
Wer weiß auch, ob Fury wiederkommt. Denn ja. Es gibt ja auch die Meldung, dass er für ein Comeback trainiert.
Ja. Er hat zumindest gesagt, dass er zurückkommt. Aber weiß man nicht. Ja. Na gut, was die Purse-Bit angeht, ob Abraham geht, kannst nicht, ob das jetzt kommt. Auch wenn eine Purse-Bit angesetzt ist, heißt auch nicht mehr wirklich, selbst wenn da irgendwer irgendwas ersteigert.
Du sprichst auf Kulkai gegen Andrade an, ne?
Ja.
Und die wird auch entschieden, aber trotzdem muss der Kampf ja nicht kommen.
Nein, das ist ja alles, das ist halt wie beim Doping. Man kann positiv sein, aber interessiert halt niemanden. So wirklich. Also es juckt halt keine Sau. Ja, da kann man im Grunde machen, was man will. Von daher braucht man das auch nicht sonderlich ernst nehmen. Und es ist halt ein Kampf auf, egal wie das Ding ausgeht, Euro-Level. Mehr ist das halt nicht mehr. Gut.
Ja. Apropos Euro-Level, da gibt es ja noch eine News. Oh. Agit Kabayel boxt ja gegen Marius Wach um den vakanten EBU-Titel. Wie findest du das denn?
Ja. Ist auch ganz okay. Ist auch so.
Also die
so.
Begeisterung, die springt mich ja förmlich an. Ja, ist auch ganz okay.
Ja, es sind jetzt beides.
Soll der mal machen.
Soll er machen, ja. Aber es sind jetzt beides keine Kämpfer, die mich jetzt gerade wirklich begeistern sollen. Ja.
Aber wie wäre denn da deine Tendenz so vom Gefühl her? Weil so ein Mann wie Wach hat Kabayel noch nie geboxt.
Das ist richtig, ist natürlich schon ziemlich.
Der stärkste Mann, den der Kabayel in seinem Rekord hat, ist der Lewandowski.
Ja, der ist schon hart, ne? Also das ist schon natürlich schon brutaler Sprung der Gegnerschaft und das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, da könnte es natürlich auch wieder direkt auf den Sack gehen. Es ist ja einfach immer so, tendenziell, wenn deutsche Boxer, die jetzt, ja, wenn die da so versuchen, ein bisschen mehr Richtung Euro-Level oder Weltspitze zu gehen, dann, oder Weltspitze brauchen wir gar nicht reden, Richtung Euro-Level, sagen wir mal. Ne? Von so einem nationalen Level versuchen, so Richtung Euro-Level zu gehen, dass sie oft auch scheitern. Ne? Und das könnte ich mir da auch gut vorstellen. Weil Wach ist halt auch schon mal eine ganz andere Liga, so von Gegnerschaft. Ist halt nie, der legt sich halt nicht sofort hin.
Nee, das kann man mal wirklich nicht sagen.
Das ist nicht so unbedingt der typische Taxifahrer. Von daher weiß ich nicht, ob Kabayel das unbedingt jetzt schon tun sollte. Aber gut, wir werden sehen. Gut, liebe Hörer, ansonsten wie immer, wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Anregungen, dann schreibt uns am besten, ja, bei Facebook und ja, teilt uns, liked uns und dann bis gleich zum Jahresrückblick.
Bis gleich.